Danke, Pastor Slavischer, danke auch Pastor Ebert. Ich danke auch der Gemeindeleitung für die Gelegenheit, dass ich hier heute das Wort überbringen darf. Liebe Gemeinde, letzte Woche haben wir eine starke Predigt gehört von Pastor Slavischer zum Thema Heilung aus Jakobus 5. Es ging darum, auf Jesus zu vertrauen. Wer Jesus bittet, bei ihm zu sein, den wird Jesus nicht in den Stich lassen. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört letzten Sonntag, denn meine Predigt knüpft da an, wo er aufgehört hatte. Die letzten Worte seiner Predigt waren: Wir bitten, wir suchen, wir klopfen an und wir geben nicht auf. Und genau da möchte ich heute weitermachen. Das Thema der Predigt ist: Nicht aufgeben, beten. Ist hier jemand da, der sagen kann, dass er nur richtige Entscheidungen in seinem Leben trifft? Wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, kannst du sie nur mit Nein beantworten. Kein Mensch ist perfekt. Es kann keinen Menschen geben, der alle Entscheidungen in seinem Leben richtig trifft. Menschen, die diese Frage trotzdem mit Ja beantworten, betrügen sich selber. Der perfekte Mensch sagt: Ich fluche nicht, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Nach ein paar Minuten sagt er: Verdammt, jetzt ist mir die Zigarette in mein Bier gefallen. Falls hier jemand ist, der sagt: Ich mache nie einen Fehler, den möchte ich herzlich einladen, in die Realität zu kommen. Denn in der Realität merken wir, dass wir ohne Gott so ziemlich aufgeschmissen sind. Was tun wir, wenn wir merken, wenn wir nicht mehr können? Einige flüchten sich dann in eine Scheinwelt, in der sie sich alles schönreden und die Probleme unter den Teppich kehren. Dadurch erschaffen sie sich eine sogenannte Friede-Freude-Eierkuchen-Umgebung. Sie laufen Gefahr, Angriffe des Feindes nicht richtig zu deuten oder noch schlimmer sogar, die Angriffe des Feindes nicht zu erkennen. Einige andere geben einfach auf. Sie begegnen den Herausforderungen im Leben mit einer Gleichgültigkeit, was sehr bedrohlich werden kann. Sie unterschätzen sich selber und kennen ihre menschlichen Grenzen nicht. Sie kämpfen aus ihrer eigenen Kraft und wenn ihre Kraftreserven zu Ende sind, dann geben sie auf. Oder sie leben ein Leben ohne Bedeutung, traurig, ohne ein konkretes Ziel. Das ist aber nicht das, was Gott für sich, für seine Kinder ausgedacht hat. Er möchte, dass seine Kinder ein sinnerfülltes Leben führen. Jesus hat uns am Kreuz befreit, damit wir ein Leben für ihn leben können, frei von Sorgen und Ängsten. Die Bibel sagt, dass wir wachsam sein sollen, denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Warum ist es so wichtig, dass wir wachsam sind? Warum ist es so wichtig, dass wir dranbleiben und nicht aufgeben? In Philipper 1, Vers 6 finden wir einen Hinweis dazu. Dort lesen wir, wie Paulus schreibt: Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. In dem Moment, in dem wir aufgeben, kann Gott nicht mehr an uns weiterarbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht aufgeben, damit er sein Werk an uns vollenden kann. In dem Moment, als du Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, oder genau in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Retter annimmst, falls du es noch nicht getan hast, wird der Herr sein gutes Werk an dir beginnen. Denn nur er weiß, wo deine Bestimmung ist und wo deine Berufung ist. Warum kann er erst dann sein gutes Werk an dir beginnen, wenn du Jesus erst annimmst? Warum nicht vorher schon? Du selber musst es zulassen. Er wird dir nicht diktieren, was du tun sollst. Er hat dir einen freien Willen gegeben, damit du ihn aus freiem Willen annehmen kannst. Unser Gott ist kein Tyrann, der sein Reich auf den Ängsten seiner Kinder aufbaut. Unser Gott ist ein liebender Gott, der auf sein Kind wartet, wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Sobald du zu ihm kommst, wird er zu dir rennen und dich umarmen und dich aufnehmen und dir nur das Beste vom Besten geben. Sobald du dein Herz für Jesus öffnest, wird er sein gutes Werk an dir beginnen. Was genau ist damit gemeint? Wie wird Gott an uns arbeiten? Es ist sehr einfach. Als du gerade im Lobpreis die Lieder mitgesungen hast, hat er bereits an dir gearbeitet, indem er dein Herz mit Lobpreis für ihn erfüllt hat. Vielleicht hat dich der eine oder andere Liedtext berührt und ermutigt. Gerade während du die Predigt hörst, arbeitet Gott an deiner Herzenshaltung, wenn du es zulässt. Und was ist, wenn der Gottesdienst zu Ende ist? Hört Gott dann auf? Wirkt er nur hier in der Kirche? Natürlich nicht. Gott ist 24 Stunden rund um die Uhr im Dienst. Auch wenn du heute rausgehst und Gemeinschaft hast mit Freunden und Familie, arbeitet er an dir. Denn er möchte, dass dein Herz mit Freude erfüllt wird. Er arbeitet ständig an dir. In allem, was du tust, möchte er bei dir sein. Wenn du morgens in seinem Wort liest und mit ihm redest, dann hört er dir zu. Und du fühlst dich erleichtert, dass du dein Herz bei ihm anvertrauen konntest. Das ist auch damit gemeint, dass er an dir arbeitet. Die Frage ist, gehen wir immer dorthin, wo er auch mitkommen würde? Tun wir die Dinge so, wie es ihm auch gefällt? Häufig verlassen wir den Weg und wenden uns ab und versuchen, die Dinge aus unserer eigenen Kraft heraus zu machen. Es passiert so sehr oft, wenn gerade alles gut läuft. Wir vergessen, dankbar zu sein und entfernen uns immer mehr von Gott. Es ist das typische Verhalten eines Menschen. Solange wir alles haben, denken wir nicht daran, woher es kommt. Erst wenn wir Mangel leiden, denken wir an die Quelle. Das Verhalten wird in dem Gleichnis des verlorenen Sohns besonders klar. Der Sohn denkt an sein Zuhause und an seinen Vater und die ganzen Diener, denen es besser ging als ihm, als er selber Mangel leidet. Als er genug Geld hatte für sein verschwenderisches Leben, hat er nicht an die Person gedacht, die ihn versorgt hat. Wir entfernen uns so sehr von Gott, dass wir, wenn dann die Probleme da sind, uns nicht mehr trauen oder zu stolz sind, um wieder nach Gottes Hilfe zu fragen. Letztendlich kommt es dazu, was ich zu Beginn erwähnt hatte. Wir leben ein bedeutungsloses Leben und geben irgendwann auf. Und Gott kann dann nicht mehr an uns arbeiten, weil wir uns verschließen, indem wir aufgeben. Ich möchte euch heute durch eine Person in der Bibel ermutigen, diesen Weg nicht einzuschlagen. Und wenn du bereits auf diesem Weg bist, wenn du kurz davor bist aufzugeben, möchte ich dich ermutigen, umzukehren. Tu Buße und kehre um, denn Gott ist der Einzige, der dir helfen kann. Lass uns eine Begebenheit in der Bibel anschauen. Es geht um Daniel. An Daniel kann man erkennen, was passiert, wenn man dranbleibt und nicht aufgibt. In Daniel Kapitel 6 finden wir die Geschichte. Ich fasse euch kurz zusammen, was dort passiert. Daniel ist ein gottesfürchtiger Mensch gewesen. Er hat regelmäßig zu Gott gebetet und hatte eine Beziehung zu ihm. Er vertraute Gott und wusste, dass Gott immer bei ihm ist. In seinem Berufsleben war Daniel stets vorbildlich. Er diente dem König in dem Bereich, in dem er eingesetzt war, so vorbildlich, dass der König ihn befördern wollte. Es lief also alles gut bei ihm. Und so wie es auch heute manchmal ist im Berufsleben, sobald man eine Beförderung bekommt, gibt es da Menschen, die es einem nicht gönnen. Menschen, die neidisch werden und angreifen. Im Fall von Daniel wollten sie vielleicht sogar, dass ihre korrupten Handlungen nicht auffliegen. Denn Daniels Aufgabe war, dass er die damaligen Staatsdiener überwacht, damit der König keinen Schaden erleidet. Sie wussten, dass Daniel betet und eine Beziehung zu Gott hat. Als sie merkten, dass sie Daniel mit den vorhandenen Gesetzen nicht drankriegen konnten, dachten sie sich, dass sein Gebetsleben das einzige ist, wo man ihn angreifen könnte. Also gehen sie mit einem hinterlistigen Plan zu König Darius und schlagen ihm vor, ein Gesetz zu erlassen, das es den Menschen in dem Königreich 30 Tage lang verbietet, nach etwas zu bitten, sei es zu Gott oder zu anderen Menschen. Laut dem neuen Gesetz durfte man nur den König fragen. Der König denkt sich nichts dabei und erlässt das Gesetz. Von nun an durfte keiner mehr eine Bitte aussprechen, es sei denn, er bittet den König. Als Daniel davon erfährt, dass der König solch ein Gesetz erlassen hat, dass man nicht mehr beten durfte, macht er einfach Folgendes. In Daniel 6, Vers 11 lesen wir: Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Der König verbietet das Beten, und was macht Daniel? Erstmal beten. Er macht es nicht mal versteckt, Tür zu, Fenster zu, sondern so, dass ihn jeder sehen konnte, und dreimal am Tag. Er änderte nichts an seinem bisherigen Verhalten, können wir daraus lesen. Wenn du angegriffen wirst, dann bete, bevor du irgendetwas unternimmst, bete. Bete nicht erst dann, wenn du angegriffen wirst, sondern wie Daniel, bete, wenn es dir gut geht, und höre nicht auf zu beten, wenn es dir schlecht geht. Wenn du eine offene Wunde hast, aus der du blutest, dann wählst du 112, damit jemand so schnell wie möglich kommt und dir hilft, bevor du verblutest. Oder rufst du dann erstmal beim Hausarzt an und machst erstmal einen Termin. Viele Menschen werden massiv angegriffen durch den Feind, und anstatt zu beten, anstatt die 112 zu wählen, versuchen sie erstmal aus ihrer eigenen Kraft heraus alles zu regeln. Und das Traurige ist, bis sie dann Hilfe bekommen, hat der Feind sie ausbluten lassen. Der Feind hat ihnen bis dahin die letzte Lebensfreude genommen. Daniel wählt hier aber die 112. Er betet ohne Unterlass. Und die Männer, die es auf Daniel abgesehen haben, stürmen in sein Haus und finden vor, wie er betet, damit gegen das erlassene Gesetz verstößt. Und sofort gehen sie zum König und teilen ihm das mit. Und der König hatte aber ein gutes Bild von Daniel. Daniel hat nicht nur Gott treu gedient, sondern auch gute Arbeit geleistet für den König. Nicht nur für den König Darius, sondern auch schon seitdem er in das Land gebracht wurde, seit er die dreijährige Ausbildung unter König Nebukadnezar begonnen hatte. König Darius überlegte, wie er ihn befreien könnte. Er überlegte, da irgendwie eine Lücke zu finden, um Daniel da rauszuhauen. Und als die Männer, die Daniel tot sehen wollten, merkten, dass der König mit sich kämpft, ein Urteil zu sprechen, erinnern sie ihn daran, dass das Gesetz nicht geändert werden kann, laut den damaligen Regelungen. Sie hatten bei ihrem hinterlistigen Plan alles beachtet. Sie hatten vermutet, dass der König bei Daniel vielleicht eine Ausnahme sucht. Der König war also gezwungen, Daniel zur Strafe in die Löwengrube zu werfen. Die Intrige gegen Daniel scheint bestens vorbereitet gewesen zu sein. Und bevor Daniel dann in die Löwengrube geworfen wird, sagt der König zu ihm: Dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Daniel war nun in der Löwengrube und der König hatte die ganze Nacht nicht schlafen können. Und als es Morgen war, rannte der König zu der Löwengrube. Und als der König sah, dass der Gott, dem Daniel ohne Unterlass gedient hatte, ihn errettet hat, befahl er, Daniel aus der Grube herauszuholen. Anschließend wurden die Männer, die Daniel loswerden wollten, in die Grube geworfen. Und die Löwen töteten die Männer sofort, lesen wir. Denn der Engel, der ihre Mäuler bei Daniel noch zugehalten hat, war nicht mehr da. Durch Daniels Gebete an Gott wurde das ganze Land gesegnet. Denn der König bezeugte es vor dem ganzen Volk, wie groß Daniels Gott ist. Daniel hat nicht aufgegeben, er hat gebetet. Und genau diesen Gott, zu dem Daniel gebetet hat, beten wir auch an. Stellt euch vor, was Gott bereit ist, in unserem Leben zu tun, wenn wir nicht aufgeben und ihn anbeten in unseren schwierigen Momenten. Stellt euch vor, welch große Wunder unser Gott vollbringen kann, wenn wir nicht aufgeben und unser Vertrauen auf ihn allein setzen. Das Erste, was der Feind versucht, ist, dich vom Beten abzubringen. Er möchte die Verbindung zwischen dir und Gott kappen, damit du keine Hilfe bekommen kannst. Er kann Gott nicht besiegen, also versucht er, die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott zu unterbrechen. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva war die Kluft zwischen Gott und den Menschen viel zu groß. Der Mensch hatte keine Verbindung mehr zu seinem Schöpfer. Um diese Kluft zu schließen, wurde Jesus Christus geopfert. Er wurde ausgepeitscht, geschlagen, bespuckt und anschließend getötet, damit du und ich eine Verbindung zu unserem Schöpfer haben können. Jesus Christus hat gesiegt, indem er gestorben ist und 3 Tage nach seinem Tod auferstanden ist. Er hat den Kampf für uns gekämpft und er hat uns den Sieg gegeben. Halleluja! Der Feind kann diese Beziehung, die wir nun zu unserem Schöpfer haben, nur durch seine Angriffe auf unser Gebetsleben zerstören. Denn die Sünde wurde besiegt. Der Feind weiß, dass deine Beziehung zu deinem Gott seine Angriffe zunichte machen wird. Daniel hatte nicht aufgegeben, denn er wusste, dass Gott sich kümmern wird. Daniel hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Aufgeben sollte nie eine Option sein. Heutzutage gibt es so viele Dinge, die uns zum Aufgeben zwingen sollen. Terrorismus, Krankheiten, familiäre und finanzielle Probleme. Diese Liste kann noch weitergeführt werden, aber wir wollen den Fokus nicht auf den Feind richten. Wir richten unseren Fokus auf unseren Gott, der größer ist als der, der diese Probleme in unser Leben bringt. Psalm 138, Vers 7, da lesen wir: Gehe ich auch mitten durch große Not, du erhältst mich am Leben, du streckst deine Hand aus gegen meine Feinde und deine Rechte hilft mir. Der Herr nimmt sich meiner an. Jesus ist der Ausweg. Liebe Gemeinde, wir haben fast 8 Monate dieses Jahres hinter uns gebracht. Und lasst uns das zu Herzen nehmen, was der Herr uns als Jahreslosung gegeben hat. Sein Wort gilt immer. Aber er hat uns dieses Jahr als Jahresvers gegeben. Gott macht nichts aus Zufall, denn er hat einen Plan mit uns. Ich lese euch die Jahreslosung nochmal vor. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wie lange bittest du schon und glaubst du noch daran, dass es dir gegeben wird? Wie lange klopfst du schon an und glaubst du noch daran, dass dir geöffnet wird? Wie lange suchst du schon und glaubst du noch daran, dass du es finden wirst? Der Herr möchte, dass du dranbleibst. Bitte weiterhin, suche weiter, klopfe weiter an. Wenn du aufgibst, dann bittest du nicht mehr. Dann nimmst du das, was du bekommen kannst, B-Ware. Wenn du aufgibst, dann klopfst du nicht mehr. Du rennst dann Türen ein, die lieber verschlossen bleiben sollten. Wenn du aufgibst, dann suchst du nicht mehr und kannst damit nicht das erlangen, was der Herr für dich bereithält. Bitten, klopfen, suchen, das sind Dinge, die du ohne Unterlass tun sollst. Wenn der Zweifel an dir nagt und innerlich alles, was du an Glauben hast, in dir zerfrisst, dann gib alles in Gottes Hände, bevor es zu spät ist. Versuch nicht, alles aus eigener Kraft zu regeln. Viele denken, man gibt auf, wenn man etwas nicht selber macht, sondern in Gottes Hände legt. Indem du deine Probleme in Gottes Hand legst, akzeptierst du, dass dein eigenes Können beschränkt ist. Du erkennst damit an, dass Gott über dir steht. Wir Menschen sind eingeschränkt in unseren Handlungsmöglichkeiten aufgrund von Zeit, Raum und sonstigen Situationen. In dem Moment, wo wir unser Anliegen vor Gott bringen, erweitern wir den Lösungsspielraum für unser Problem. Wenn du deine Last bei Gott ablädst, dann schaffst du den Rahmen, dass dein Problem unabhängig von Zeit, Raum und anderen Dingen gelöst werden kann. In der Bibel steht in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Gott steht über allem. Wer könnte dir besser helfen als der, der über allem steht? Ich möchte diese Predigt heute mit einer Geschichte beenden und ich lese sie euch vor. In der Hauptstadt seines Landes lebte ein guter und gerechter König. Oft verkleidete er sich und ging unerkannt durch die Straßen, um zu erfahren, wie es um sein Volk stand. Eines Abends geht er vor die Tore der Stadt. Er sieht aus einer Hütte einen Lichtschein fallen und erkennt durch das Fenster, ein Mann sitzt allein in seinem zur Mahlzeit bereiteten Tisch und ist gerade dabei, den Lobpreis zu Gott über das Mahl zu singen. Als er geendet hat, klopft der verkleidete König an der Tür. Darf ein Gast eintreten? Gerne, sagt der Mann. Komm, halte mit, mein Mahl reicht für uns beide. Während des Mahls sprechen die beiden über dieses und jenes. Der verkleidete König fragt, wovon lebst du? Was ist dein Gewerbe? Ich bin Flickschuster, antwortet der Mann. Jeden Morgen gehe ich mit meinem Handwerkskasten durch die Stadt und die Leute bringen mir ihre Schuhe zum Flicken auf die Straße. Der König sagt dann, und was wird morgen sein, wenn du keine Arbeit bekommst? Morgen, sagte der Flickschuster, morgen, Gott sei gepriesen, Tag um Tag. Als der Flickschuster am nächsten Tag in die Stadt geht, sieht er überall angeschlagen, Befehl des Königs, in dieser Woche ist auf den Straßen meiner Stadt jede Flickschusterei verboten. Sonderbar, denkt sich der Schuster. Was doch die Könige für seltsame Einfälle haben. Nun, dann werde ich heute Wasser tragen. Wasser brauchen die Leute jeden Tag. Am Abend hatte er so viel verdient, dass es für beide zur Mahlzeit reichte. Der verkleidete König wieder zu Gast sagt, ich hatte schon Sorge um dich, als ich die Anschläge des Königs sah. Wie hast du dennoch Geld verdienen können? Der Schuster erzählt von seiner Idee, Wasser für jedermann zu holen und zu tragen, der ihn dafür entlohnen konnte. Und der König, und was wird morgen sein, wenn du keine Arbeit findest? Morgen, Gott sei gepriesen, Tag um Tag. Als der Schuster am anderen Tag in die Stadt geht, um wieder Wasser zu tragen, kommen ihm Herolde entgegen und sie rufen, Befehl des Königs, Wasser tragen dürfen nur solche, die eine Erlaubnis des Königs haben. Sonderbar, denkt sich der Schuster, was doch Könige für seltsame Einfälle haben. Nun, dann werde ich ihm Holz zerkleinern und in die Häuser bringen. Er holte seine Axt und am Abend hat er so viel verdient, dass es mal wieder für beide reicht. Und wieder fragte der verkleidete König, und was wird morgen sein, wenn du keine Arbeit findest? Morgen? Gott sei gepriesen, Tag um Tag. Am anderen Morgen kam dem Flickschuster in der Stadt ein Trupp Soldaten entgegen. Der Hauptmann sagte, du hast eine Axt, du musst heute im Palasthof des Königs Wache stehen. Hier hast du ein Schwert, lass deine Axt zu Hause. Nun musste der Flickschuster den ganzen Tag Wache stehen und verdiente keinen Pfennig. Abends ging er dann zu seinem Krämer und sagte, heute habe ich nichts verdienen können, aber ich habe heute Abend einen Gast. Ich gebe dir das Schwert als Pfand. Gib mir, was ich für das Mahl brauche. Als er dann nach Hause kam, ging er erstmal in seine Werkstatt und da er sein Schwert nicht mehr bei sich hatte, fertigte er sich ein Holzschwert an und das genau in die Scheide dann passte. Der verkleidete König wunderte sich, dass auch an diesem Abend wieder das Mahl bereitet war. Der Schuster erzählte ihm alles, ohne zu wissen, dass er da vor dem König sitzt, und zeigte ihm dann auch sein Holzschwert. Und was wird morgen sein, wenn der Hauptmann die Schwerter inspiziert, fragte der König. Morgen, Gott sei gepriesen, Tag um Tag. Als der Schuster am anderen Morgen den Palasthof betritt, kommt ihm der Hauptmann entgegen, an der Hand einen gefesselten Gefangenen. Das ist ein Mörder, du sollst ihn hinrichten. Das kann ich nicht, rief der Schuster voll Schrecken aus. Ich kann keinen Menschen töten. Doch, du musst es. Es ist der Befehl des Königs. Inzwischen hatte sich der Palasthof mit vielen Neugierigen gefüllt, und die Hinrichtung eines Mörders sehen wollten. Der Schuster schaute in die Augen des Gefangenen. Ist das ein Mörder? Dann warf er sich auf die Knie und mit lauter Stimme, so dass alle ihn beten hörten, rief er: Gott, du König des Himmels und der Erde, wenn dieser Mensch ein Mörder ist und ich ihn hinrichten soll, dann mache, dass mein Schwert auf Stahl in der Sonne blitzt. Wenn aber dieser Mensch kein Mörder ist, dann mach, dass mein Schwert aus Holz ist. Alle Menschen schauten atemlos zu ihm. Er zog das Schwert, hielt es hoch und siehe, es war aus Holz. Gewaltiger Jubel brach aus. In diesem Augenblick kam der König von der Freitreppe seines Palastes, ging geradewegs auf den Schuster zu, gab sich zu erkennen, umarmte ihn und sagte: Von heute an sollst du mein Ratgeber sein. Vom Schuster zum Ratgeber des Königs. Egal, in was für einer Situation du bist, egal, wie aussichtslos deine Situation ist, auch wenn du nicht weißt, was der Morgen dir bringen wird, nicht aufgeben, beten. Jesus wird dich nicht in den Stich lassen. Er wird dich Tag für Tag versorgen. Er wird dich Tag für Tag leiten und führen. Vertraue ihm. Und was ist mit morgen, liebe Gemeinde? Psalm 68, 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Wir geben niemals auf, wir beten. Amen.